Ja, herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Ja, heute geht's um unseren Cliffhanger vom letzten Mal, um Rapid Prototyping Systeme im Bereich Bildverarbeitung. Ja, letztendlich wollen wir ein bisschen reflektieren, was wir die letzten Jahre schon gemacht haben. Wir haben ja eingangs vom Podcast ja schon erwähnt, ein bisschen was erzählt darüber, dass wir seit knapp 20 Jahren solche Themen machen. Und ja, Manuel, erstmal hallo.
Hallo Stefan, schön da zu sein.
Ja, schön, dass wir wieder über die Themen quatschen können. Ne? Ja, Manuel, was haben wir denn die letzten 20 Jahre gemacht? Du hast ja gesagt, du bist schon lange dabei. Ich denke, du hast auch schon viel gesehen bei uns, hast ja auch gesagt, dass du bei einem ein oder anderen Projekt dabei warst. Da würde es mich jetzt interessieren, was waren denn so aus deiner Sicht Themen, die dir, wenn man das Thema Rapid Prototyping anschneide, auch noch so in Erinnerung geblieben sind?
Puh, da fragst du was. Das sind tatsächlich schon 15 Jahre und in den 15 Jahren habe ich natürlich schon einiges gesehen. Und es ist natürlich auch so, dass Rapid Prototyping System nicht gleich Rapid Prototyping System ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was möchte ich denn testen, in welche Richtung geht das Ganze. Wir haben zum Beispiel im Broadcasting-Bereich ging es darum, eine neue Kamera zu designen. Und da mussten wir auch ein bisschen schauen, wie schaut es denn mit den Interfaces aus? Also die Datenrate, die da anfallen, sind da extrem groß, sodass wir dann angefangen haben, tatsächlich eine Hardware zu bauen, wo quasi verschiedene Bausteine drauf waren, verschiedene Interfaces und wir einfach mal wirklich messen konnten, ganz unabhängig von der Bildqualität, wie schaut es denn mit der Datenrate aus, die da vom Sensor tatsächlich kommt. Und mit solchen Sachen lernt man natürlich immer. Man lernt einmal für das Projekt als solches, aber auch generell, wo muss man bei Prototyping-Systemen aufpassen. Und ja, es ist generell so, ich muss einfach schauen, was ist mein Use Case, was sind meine Constraints, die außenrum sind und da entsprechend ein Rapid Prototyping-System dann aufziehen.
Aber das heißt, das waren auch Themen rund um Elektronik und Hardware, wo wir uns da drum gekümmert haben?
Ja und nein. Also bei dem konkreten Beispiel schon. Da haben wir eine neue Hardware-Design, wir haben FPGA-Design gemacht, Software drauf gespielt, um das Ganze eben testen zu können und damit Erfahrungen sammeln zu können. Natürlich ist es so, dass wir jetzt in-house Hardware-Entwickler haben, die das Ganze machen können. Aber es ist natürlich so, wenn ich eine neue Hardware bauen muss, dann ist es A, ein Kostenfaktor und B, aber natürlich auch ein gewisser Zeitfaktor, der da im Projekt dann auch dazukommt. Und deswegen haben wir dann auch schon geschaut, wie kann ich denn generell das ein bisschen vereinheitlichen? Also wo kann ich vielleicht ein Rapid Prototyping System herstellen, designen, dass ich dann einfach auch wiederverwenden kann für unterschiedliche Use Cases.
Das heißt, es war dann auch so ein gewisses Baukastensystem, flexibel, modular einsetzbar für den Kunden, so wie ich dich verstehe.
Genau, richtig. Also es ist ja so, wenn ich jetzt eine gewisse Branche anschaue, dann ist es so, dass ich ja gewisse Standards auch in dieser Branche wiederfinde. Also sind es jetzt Interfaces, sind es gewisse Sensoren. Und wenn mir das bewusst ist, wo ich mich bewege, in welchem Umfeld ich mich da bewege, dann kann ich ja das Ganze auch ein bisschen versuchen, diesen Baukasten dahin zu treiben. Also das heißt, habe ich irgendwelche Übertragungsstrecken? Ich bin ja auch im Automotive-Feld bei uns in der Solectrix ansässig und da ist natürlich so eine Serdes-Verbindung das Nonplusultra. Also habe ich quasi eine Serializer-Deserializer-Verbindung und an der Stelle gibt es auf dem Markt quasi eine überschaubare Anzahl an Herstellern und Protokollen. Und dann kann ich natürlich schauen, dass ich mein Rapid-Prototyping-System dahingehend design, dass ich quasi das unterstütze. Das hat natürlich dann auch wieder zur Folge, dass ich dann vielleicht doch eine unterschiedliche Hardware brauche. Also je nachdem, welchen Hersteller ich da supporte, brauche ich eine unterschiedliche Hardware. Aber wenn man das natürlich ein bisschen geschickt anstellt, würde ich sagen, dann kann man natürlich die Hardware so designen, dass ich meinen quasi Großteil behalte und dann quasi einfach nur das Interface wechsle.
Also schöner hätte ich unsere Proframe nicht beschreiben können.
Also das... Ja, aber es geht ja weiter.
geht runter wie Öl.
Ich schon, ne?
Da natürlich vielen Dank an die zuständigen Projektleiter und Produktmanager für die Entwicklung der ProFrame. Also das ist genau so ein Trumm, würde man in Franken sagen, oder? Wo ich einfach flexibel verschiedene Kameras bauen kann. Aber ich denke, mittlerweile hört es ja bei uns nicht auf, ne? Also wir sind ja ein bisschen weggekommen davon, nur zu sagen, okay, da bauen wir für den Bereich Broadcast oder Automotive oder Medizintechnik mal schnell eine flexible Hardware auf, ne, die man schnell adaptieren kann. Ich denke, wir sind ja mittlerweile eben ein Stück weiter gekommen, ne?
Genau, so ist es. Und zwar ist es natürlich so, dass das, was wir in unserer letzten Folge besprochen haben, dass quasi jedes System, jeder Use Case quasi, dass man sich da selbst mal ein Bild von machen muss, ist es so, dass natürlich, egal was für ein Abnehmer ich habe, ob das Human Vision oder Computer Vision ist an der Stelle, ja ein gewisses farbaufbereitetes Bild braucht. Wenn ich mich jetzt rein um die Interfaces kümmere, rein um die Datenübertragung von Bildsensor in ein System hinein, dann habe ich ja noch kein farbaufbereitetes Bild. Und an der Stelle ist es natürlich so, auch wieder, ich brauche irgendwie ein Farbbild. Also es ist in der ganzen Erfahrung die letzten x Jahre war es so, okay, ich kann ein Rohbild abziehen, denke mir, ja, passt einigermaßen, das kann man ja auch gewiss visualisieren, aber die richtigen Corner Cases, die richtigen Effekte sehe ich dann erst, wenn das wirklich farbaufbereitet ist.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ne? Also es gibt ja schon gewisse, Bildverarbeitungs-Entwicklungs-Suites oder Studios, mit denen ich so Einzelbilder verarbeiten kann, analysieren kann, ne? Da gibt es verschiedene Toolboxen, aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichen.
Es ist tatsächlich so, wenn ich, gibt's und das ist auch, sind auch super, super gute Tools, um sich da einen allerersten Eindruck zu verschaffen. Das Problem, das ich da ein bisschen sehe, ist, wenn ich jetzt quasi Testaufnahmen im Fahrzeug jetzt zum Beispiel mache und damit mit diesen Rohaufnahmen ins Büro gehe oder ins Optiklabor und dann das Ganze nachprozessiere auf einzelnen Bildern, dann geht ein bisschen der Eindruck von der Gesamtszene verloren. Ich weiß nicht mehr, wie war denn jetzt zum Beispiel die Wetterverhältnisse, die Lichtverhältnisse im Fahrzeug tatsächlich, sondern ich habe nur mein Bild auf dem Monitor in meinem Büro und das kann ein bisschen den Eindruck verfälschen. Und da an der Stelle ist es eben gut, wenn man ein System hat, was sich direkt im Fahrzeug auch die Daten prozessiert und ich direkt ein Farbbild dann auch habe. Weil dann kann der Fahrer oder der Tester, der da mitfährt, direkt schauen, wo sind denn die Probleme? Wo sind die Corner Cases? Und das sind ja tatsächlich die Cases, die ich näher analysieren möchte, weil an der Stelle gibt es ja Verbesserungspotenzial für mein Gesamtsystem.
Aber das ist ja schon aufwendig, oder? Weil ich sag mal, es muss ja echtzeitfähig sein, oder? Muss die Latenz im Griff haben. Ich brauche aber auch eine Flexibilität an der Stelle, wenn ich vielleicht noch nicht weiß, was ist vielleicht meine finale Zielarchitektur. Das heißt, ich brauche auch eine Architektur im Fahrzeug, wo ich einfach sehr, sehr flexibel agieren kann. Das ist ja am Ende des Tages gar nicht so einfach.
Nee, ist es tatsächlich nicht. Und da haben wir uns ja auch schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie man sowas machen kann und sind zum Schluss gekommen, dass wir quasi für den Anfang, gerade wenn wir solche Projekte mitbegleiten und entwickeln, ein GPU-basiertes System brauchen, wo wir auf der GPU unsere Aufbereitung machen und wie du sagst, mit einer niedrigen Latenz, da hilft uns natürlich auch so ein Framegrabber wie ProFrame, die natürlich eine sehr geringe Latenz hat, aber auch die Software, also sprich die Aufbereitung, muss da eine gewisse quasi geringe Latenz mit sich bringen und gleichzeitig Echtzeitfähigkeit. Denn auch da wieder nehmen wir uns das Beispiel im Fahrzeug. Ich fahre rum, nehme meine Aufnahmen auf und habe aber 3-4 Sekunden das Processing. Und dann kann ich mir wieder eher schlechten Eindruck von der gerade passierten Szene verschaffen, weil ich wieder ein bisschen hinterherhinke an der Stelle. Auch wenn es dann darum geht, mal eine gewisse Verarbeitungseinheit zu tunen. Und an der Stelle haben wir tatsächlich auch eine Lösung, weil wir da ja auch selbst immer wieder in diese Probleme reingerasselt sind, sage ich mal, dass es das auf dem Markt nicht gab oder wir es nicht gefunden haben, sagen wir es mal so. Und daher haben wir dann eben angefangen, auch unser Xive zu entwickeln, was dann quasi die Aufbereitungseinheit ist, also die ISP heißt es, ein Image Signal Processing, was quasi aus den Rohdaten des Sensors ein aufbereitetes Bild macht.
Ja, genau. Aber so wie ich euch verstanden habe, so wie ich die Roadmap auch ein bisschen sehe, geht es ja bei uns dann auch nicht nur um die Aufbereitung um die Darstellung, sondern wir haben ja mittlerweile auch viele Themen außenrum am Laufen, ne, weil es manchmal, so wie ich dann immer das von euch in den Projekten dann mitbekomme, ne, muss man dann vielleicht doch mal schnell kalibrieren, muss man Rauschmessungen machen, muss man vielleicht aber auch eine ja, KI vielleicht schon prototypisch anschlossen. Das heißt, da geht es ja mittlerweile um viel mehr Themen, als jetzt einfach nur zu sagen, ja, ich mache da ein bisschen Bildaufbereitung. Ne.
Ja, richtig. Genau, du sagst es schon, ne, das Kalibrieren von dem System, aber auch Bildqualität, Messungen. Das steht auf der Roadmap, ist auch gar nicht so weit weg. Aber darüber erzähle ich ein andermal, würde ich sagen. Wir haben nämlich die 10 Minuten schon wieder gerissen.
Ja, Wahnsinn, dass die Zeit mit dir im Flug vergeht, oder?
Kann ich nur zurückgeben.
Ja, und dann, wie jedes Mal, ne, möchten wir uns verabschieden, möchten natürlich auch, wenn ihr Fragen, Anregungen, Verbesserungsideen habt, auch darauf hinweisen, dass es die E-Mail-Adresse podcast@zolectrix.de gibt. Da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr Themen habt. Wenn ihr auch sagt, huiuiui, macht doch mal was anderes. Einfach da mal Feedback geben. Und ansonsten sagen wir wie immer, tschüss und ciao.
Tschüss.